Gott, der gute Schöpfer aller Dinge, erhält, leitet, lenkt und beherrscht in seiner unendlichen Macht und Weisheit alle Geschöpfe und Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, durch seine vollkommen weise und heilige Vorsehung. So beginnt das 5. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses über die göttliche Vorsehung. Gott herrscht souverän über das ganze Universum, über alle Dinge. Er hat die Welt nicht nur geschaffen und sich dann irgendwie zurückgezogen. Nein, er erhält die Welt, er lenkt und leitet alles hin zu seinem Ziel. Spurgeon sagte einmal, ich bin gewiss, nicht ein einziges Staubkorn bewegt sich ohne die Hand Gottes. Salomo schreibt in seinen Sprüchen, dass der Herr sogar die Herzen von Königen lenkt wie Wasserbäche. Die Vorsehung Gottes, das Wissen, dass er wirklich alles kontrolliert, leitet und beherrscht nach seinem guten Ratschluss, ist eine überaus wichtige, trostreiche und nützliche Realität. Doch oft ist es im Leben nicht so einfach, dieses Wirken Gottes, diese Vorsehung zu erkennen. Der Puritaner John Flavel, er sagt, die göttliche Vorsehung ist wie Hebräisch. Man muss sie rückwärts lesen. Vieles von dem Wirken Gottes, wir sehen es erst im Nachhinein, wenn wir zurückschauen. Wenn wir zurückblicken auf unser Leben und wir sehen dann, das, was uns so ziellos, so sinnlos, so chaotisch schien. Ah, da war doch Gottes Hand drin. Er hat doch nach seinem guten Plan geherrscht, geleitet, gewirkt. Ja, er hat alles gut gemacht. Völlige Erkenntnis der Vorsehung Gottes werden wir wohl erst im Himmelreich finden, wo wir Gott ewig dafür preisen werden, was er eigentlich alles in dieser Welt getan hat. Doch es ist für uns jeden einzelnen Tag, es ist nützlich, sich über die Vorsehung Gottes bewusst zu sein. In unserer Serie durch das 1. Samuel-Buch befinden wir uns im 16. Kapitel. Samuel hat den jungen David heimlich im Kreise der Familie Isais zum König gesalbt. Und Saul, der König in Israel, er wusste nichts davon. Doch Saul wusste, Gott hat ihn verworfen. Saul war immer und immer wieder ungehorsam gegen Gott und am Ende sagt nun der Prophet Samuel, Gott hat dich verworfen. Er hat das Königreich von dir genommen und er wird es einem geben, einem Mann nach seinem Herzen. Doch für den Moment, selbst nach dieser Salbung zum König von David, für den Moment ist Saul weiter König und David ist weiter Hirtenjunge. Es hat sich scheinbar überhaupt nichts geändert. Das Öl ist irgendwann wieder getrocknet auf dem Haupt von David und er war wieder bei den Schafen. Und Saul saß auf dem Thron. Saul hatte die Krone auf. Ist Gott wirklich in Kontrolle? Ist das noch alles richtig? Lest doch einmal mit mir 1. Samuel, Kapitel 16, die Verse 13 bis 23. Wir erfahren hier vieles von der Vorsehung Gottes. 1. Samuel, Kapitel 16, ab Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm, sieh, ein böser Geist vom Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einem Schlauch Wein und einem Ziegenböckchen und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinem Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es ging ihm besser, und der böse Geist wich von ihm. Der erste Aspekt der Vorsehung Gottes, den wir hier sehen, ist, dass Gott seine Gnade gibt und entzieht. Gott gibt und entzieht seine Gnade. Gott hat dem David hier eine besondere Gnade geschenkt. Der Geist des Herrn geriet über David. Hiermit ist nicht Davids Bekehrung gemeint. Es ist nicht hier der Punkt, wo David erst zum Glauben an Gott kam, wo er erst Gott mit seinen Liedern verherrlichte, sondern es ist eine besondere Befähigung zu dem Amt und der Aufgabe, zu der Gott David bestimmt hatte. In Kapitel 10 hat auch Saul diese Kraft des Herrn erfahren durch seinen Geist, so dass es heißt, dass Saul ein anderer Mann wurde, dass Gott sogar sein Herz verändert hat. Nicht in der Weise, dass er plötzlich aus einem gottlosen Sünder zu einem wiedergeborenen Gläubigen geworden ist, sondern er war von einem Bauernjungen zu einem Staatsmann verändert worden. Von einem schüchternen und etwas orientierungslosen jungen Mann wurde Saul ein mutiger König. Gott schenkte ihm die Gnade, seine Feinde zu besiegen und das Königreich zu ordnen. Und das tat Gott durch seinen Geist. Die Bibel beschreibt hier an diesen Stellen sehr deutlich, jede Tugend, jede gute Eigenschaft, jede besondere oder hilfreiche Fähigkeit kommt nicht aus der menschlichen Natur, nicht aus einem angeborenen Intellekt oder einer Gewöhnung, sondern es ist Gottes Gnade. Es ist die Vorsehung Gottes. Alles Gute, jede gute Eigenschaft, jede Tugend, jede Fähigkeit und Kraft, ein Amt gut und zum Wohl auszuführen, ist Gottes Gnade in dieser Welt. Und hier David, der kleine, rötliche Hirtenjunge, den keiner etwas zutraute, dem seine eigene Familie nicht einmal achtete, auf den kommt hier der Geist des Herrn und es wird eine Veränderung sichtbar. Hier in unserem Predigtext, da beobachtete ein Mann den David, wahrscheinlich nachdem er gesalbt wurde, und obwohl niemand wusste, dass er heimlich zum König gesalbt wurde, seht einmal, wie David hier beschrieben wird. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Plötzlich wurde eine Veränderung sichtbar bei David, dass er plötzlich aus einem etwas vergessenen, einsamen Hirtenjungen wurde er jemand, der sichtbar Fähigkeiten entwickelte, eine Kraft hatte, der mit Bären und Löwen kämpfen konnte im Vertrauen auf den Herrn, der plötzlich redegewandt war und das, was er sagte, Gewicht hatte. Gott schenkte David in seiner Vorsehung eine Gnadenhilfe. Sein Geist stärkte ihn und rüstete ihn zu, bereitete ihn vor auf das Amt, das der Herr für ihn vorgesehen hat. Und bei Saul ist es nun genau umgekehrt. Der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Auch hier, und das ist wichtig zu betonen, auch hier bedeutet es nicht, dass Saul einmal rettenden Glauben hatte, dass der Heilige Geist in ihm wohnte und er nun hier vom Glauben abfällt und Gott ihm den rettenden Glauben und das ewige Heil wieder raubt. Gemeint ist, dass Gott in seiner Vorsehung Saul seine Güte und Gnadenhilfe für die Aufgabe, mit der er Saul betraut hatte, wieder entzieht, weil er ihn verworfen hat. Er hat ihn als König verworfen und so nimmt er ihn auch die Hilfen und die Fähigkeiten, die er in seiner Güte Saul zu seiner Zeit gegeben hat, nämlich durch seinen Geist. Und als der Geist des Herrn von Saul wich, als dieser Geist ihm nicht mehr beistand, sein Amt auszuführen als König über Israel, als dieser Geist ihn nicht mehr half und förderte, da wird Saul von einem bösen Geist vom Herrn geplagt. Das ist doch eine merkwürdige Aussage, oder? Wie kann denn ein böser Geist vom Herrn kommen? Gott ist doch heilig, gerecht und gut. Nun, es besteht ein feiner Unterschied in der Formulierung. Und schaut mal, hier wird auf der einen Seite gesagt, da ist der Geist des Herrn, der über David kam, und ein böser Geist vom Herrn, der über Saul kam. Und ja, dieser Geist ist nicht der Geist des Herrn, sondern ein Geist vom Herrn. Das heißt, es ist nicht der Heilige Geist, der dem Wesen Gottes entspricht und Gnade, Güte, Liebe und Heiligung vermittelt, sondern es ist ein Geist, den Gott für seine Zwecke gebraucht, nach seiner heiligen Vorsehung, ohne dass der Geist selbst gut oder heilig sein muss. Ja, in der Vorsehung Gottes gebraucht Gott sogar Dämonen und den Teufel selbst, die zwar Böses vorhaben, aber durch Gottes Weisheit und Plan ihm am Ende doch unfreiwillig dienen müssen zum Guten. Und das gehört zur Vorsehung Gottes. Er hat alles in Kontrolle. Er herrscht sogar über die bösen Geister und selbst den Teufel. Nur auf seine Erlaubnis hin können sie ihren schwächenden und üblen Einfluss auf Saul ausüben. Deswegen heißt es hier, dieser Geist kommt vom Herrn. Ohne Gottes Zustimmung und Sendung hätten sie nicht einen einzigen Einfluss auf Saul ausüben dürfen. Sie kamen vom Herrn, auch wenn sie nicht zum Herrn gehören. Aber warum entzieht Gott dem Saul überhaupt seine Gnade und sendet ihm einen bösen Geist? Wir müssen zunächst verstehen, dass der Mensch von Natur aus völlig verdorben ist, geistig tot durch seine Sünden. Und ohne die Gnade Gottes in dieser Welt, die allgemein wirksam ist, wäre jeder Mensch fähig, jeder Mensch, auch unter uns, ohne die Gnade Gottes wäre jeder Mensch fähig, der nächste Hitler zu werden. Das ist unsere Natur. Die Bibel sagt, völlig verdorben. Es ist einzig die Gnade Gottes, die Sünde eindämmt, auch in dieser gottlosen Welt. Allein die Gnade Gottes verhindert auf der ganzen Welt millionenfach, dass die menschliche Sünde und die böse Begierde sich nicht völlig entfalten und ausbreiten kann. Hätte der Mensch die Freiheit, diese Welt wäre schon untergegangen. Wir sehen das bei dem Turmbau zu Babel. Gott macht den Plan der Menschen zunichte. Sie hatten eigentlich diesen bösen Vorsatz, wir wollen Gott nicht dienen, wir wollen sein Wort nicht gehorchen, wir wollen uns nicht aufteilen auf die ganze Welt, wir wollen hierbleiben, einen Turm bauen, unsere Macht ausbreiten. Und Gott grenzt in seiner Gnade diese Sünde ein. Er verwirrt ihre Sprachen, er zerteilt sie auf die ganze Erde und sie können ihr böses Vorhaben nicht ausführen. Ja, der Mensch ist in sich selbst zu nichts Gutem fähig. Das ist die Wirkung der Sünde. Das ist das Menschenbild der Bibel. Keine Weisheit von Politikern, kein Mut von Lebensrettern, keine Barmherzigkeit von Nothelfern kommt aus der menschlichen Natur. Es ist Gottes Gnade, durch die er in seiner Vorsehung diese Welt erhält. Kein Gesetz und keine staatliche Einrichtung, die auch nur ein bisschen an Sicherheit und Frieden und Ruhe gewährleistet in einem Land, kommt aus menschlicher Weisheit. Es ist Gottes Gnade in dieser Welt, seine Vorsehung. Doch viele Menschen, wie Saul, die besondere Fähigkeiten, besondere Gnadenhilfen, besondere Förderungen von Gott erhalten, die werden stolz und wollen ihre eigene Ehre damit aufrichten. Gott aber verwerfen sie. Sie sind ungehorsam, rebellisch, ungläubig und heuchlerisch, so wie König Saul. Und darum entzieht Gott manchmal seine Gnade wieder. Das, was er an Hilfe, an Tugenden, an Fähigkeiten gegeben hat, damit der Mensch erkennt, wer er eigentlich ohne Gottes Hilfe ist. Erinnert ihr euch an Nebukadnezar? Gott raubt ihm seine Hilfe, seine Gnade und er wird wie ein Tier im Wald. Manchmal tut Gott sogar bei Christen, dass er ihnen ein Stück weit eine Hilfe nimmt, damit sie demütig werden, damit sie zurechtgewiesen werden, damit sie dem Herrn nachfolgen und nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen. Doch oft ist es auch ein Gericht Gottes an Gottlose. Dass die, die sich rebellisch und ungehorsam gegen Gott erheben und meinen, sie könnten ihre Hand gegen Gott erheben und sagen, was tust du? Der Herr gibt sie hin in die Verstockung ihres Herzens. Er gibt sie dahin in ihre bösen Lüste, ihre schlechten Gedanken, ihre sündigen Begierden. Und sie müssen erleben, was es für Konsequenzen hat. In gewisser Weise ist der Einfluss des bösen Geistes die automatische Konsequenz vom Entzug der Gnade. Ja, der Mensch ist niemals neutral. Der Mensch ist nicht irgendwie so in der Mitte zwischen Gut und Böse. Der Mensch ist niemals neutral. Entweder wird er von Gott zum Guten geleitet oder vom Teufel zum Bösen. Martin Luther, er schreibt in seinem Aufsatz über den unfreien Willen, dass der oder dem Teufel. Nun, nachdem Saul dem Herrn nun wieder und wieder entgegengetreten ist, sein Wort nicht gehorsam war, seinen eigenen Ruhm suchte, da gibt Gott ihn hin in sein Schicksal. Und der böse Geist ängstigt und plagt ihn. Er wird erfüllt von Neid, Missgunst, Schrecken, Verzweiflung und Unruhe. Gott nimmt ihm einfach nur diese schützende Gnade weg. Und Saul sieht, wie hilflos er ist. Ohne die Gnade Gottes. Saul, jetzt siehst du, wer du ohne Gott bist. Du willst König sein. Du meinst, du bist stark in dich selbst, in dir selbst. Hier siehst du, wer du bist ohne Gott. Es soll uns eine Warnung sein, ein Grund zur Demut und zur hoffnungsvollen Erkenntnis der Vorsehung Gottes. Gott gibt und entzieht seine Gnade nach seinem Willen. Und wir haben heute Morgen in der Lehrstunde gehört, alles Gute, was wir nur sehen, auch an unseren Mitmenschen, wir können Gott dafür preisen. Das ist in seiner Vorsehung etwas, wie er Gutes wirkt. Zweitens, Gott führt auf geheimnisvollen Wegen. Der zweite Aspekt der Vorsehung Gottes ist, dass er in seiner Weisheit und Macht alle Dinge so zusammenwirkt, dass sein guter Ratschluss und Plan zustande kommt. Dass er wirklich zu seinem guten Ziel kommt. Doch die Mittel und die Wege, die Gott gebraucht, und die Umstände, die die Menschen dabei begegnen, sind oft so ganz unerwartet. Ja, scheinbar widersprüchlich. Und ja, es gehört zur Vorsehung Gottes, dass er auf geheimnisvollen Wegen zu seinem Ziel führt. Hier in unserem Text können wir diese geheimnisvolle Leitung hinterhersehen, nachschauen. Die Diener des Königs, die sehen, wie schlecht es dem König geht. Er wird geplagt von einem Geist und sie sorgen sich um seine Gesundheit und Kraft. Und sie hoffen, dass ein wenig Musik dem geplagten König helfen kann, zu leichteren und zu friedlicheren Gedanken zu kommen. Also befiehlt Saul seinen Dienern, sich nach einem geschickten Zither- oder Harfenspieler umzuschauen. Soweit ganz unspektakulär. Doch dann ist da ein junger Mann, ein Diener am Hof Sauls, und der erinnert sich, wie durch Zufall, genau in diesem Moment daran, dass er David auf der Harfe hat spielen hören. Wir wissen nicht, woher dieser Mann David kannte und wo er ihn spielen hörte. Aber das ist nun nur scheinbar der Anlass dafür, dass der junge David an den Königshof kommt. Hier ist der Moment, wo wir doch innehalten müssen und sehen, oh, das ist doch kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Ja, dieser Diener kennt David von irgendwoher und erinnert sich nun ausgerechnet an ihn, aber das ist doch nur der vordergründige Anlass. Die wahre Ursache ist die Vorsehung Gottes. Es springt einem doch hier ins Auge. Gott hat Saul die Gnade entzogen, Gott hat Saul bestraft und erlaubt, dass ein böser Geist ihn plagt. Nun, Gott hat dafür gesorgt, dass ein Mann zu dieser Zeit am Hof Sauls war, der David kannte. Gott lenkte seine Erinnerung an das Harfenspiel Davids. Es war alles von Gott, der in seiner Vorsehung diese scheinbare Verkettung lauter Zufälle doch von langer Hand geplant hat und nun mächtig ausführt, um David, den er erwählt hat, zum König an den Königshof zu bringen. Aber aus Davids Sicht hätte man denken können, das ist doch wohl die schlechteste Idee, für ihn jetzt an den Königshof zu kommen, oder? Er wurde heimlich von Samuel gesalbt und sogar der Prophet Samuel hatte Angst davor, dass er wegen Hochverrats umgebracht werden wird von Saul. Es war eine gefährliche Situation. Und meint ihr nicht, David musste doch denken, es gibt keinen Ort, der für mich gerade gefährlicher, ungünstiger wäre als der Königshof? Es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Welt, den ich mehr meiden sollte als König Saul, den Gott verworfen hat, weil er mich gesalbt hat. Wäre es nicht viel besser gewesen, wenn David still und heimlich weiter die Schafe gehütet hätte, bis die Zeit gekommen ist, sich auf den Thron zu setzen? Wäre das nicht unser Rat gewesen? Wäre das nicht unser Plan gewesen? Gottes Plan ist ein anderer. Und er führt es aus nach seiner Vorsehung. Am Hof Sauls lernt David, sich in Geduld und Demut unterzuordnen. Er lernt, diese Gnade Gottes, die er erfahren hat, in guter Weise auszuleben, ohne seine eigene Ehre und seinen großen Ruhm zu suchen. Er lernt aber auch das Umfeld, die Verantwortungen, die Aufgaben, den Umgang am Königshof kennen. Er lernt Jonathan kennen, einen Freund, einen wahren Freund. Gott führt hier mit unsichtbarer, aber mit mächtiger Hand diesen verworfenen und den verheißenen König aufs Engste zusammen. Ja, David wird Sauls Waffenträger, sein engster Gefährte. Dem einen zum Fall, dem anderen zum Aufstieg. Gottes Vorsehung. Beides geschieht auf geheimnisvollen Wegen, aber genau detailliert, aufs Einzelste geführt, zielgerichtet durch Gottes Vorsehung. Wir sehen hier fast, wie ein Zahnrad in das andere greift. Und man sieht, das ist kein Zufall. Und David kann dem noch nicht mal hier entkommen. Uns darf das eine Ermutigung sein. dass da, wo wir dem Herrn vertrauen, wo wir ihm dienen wollen, wo wir wissen, dass das Gott mit uns ist, wie wir gesungen haben, wird er alles in guter Weise lenken. Selbst wenn es auf Wege führt, die wir für uns selbst nicht erwählt oder erbeten hätten. Doch Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, uns in rechter Weise zu prägen, damit wir ein segensreicher Teil seines vollkommenen und guten Plans sein dürfen. Und ein letzter Aspekt. Gott tut sogar Gottlosen Gutes. Der dritte Aspekt der Vorsehung Gottes ist, dass Gott in seiner Güte sogar den Verworfenen und Gottlosen in dieser Welt noch Gutes tut. Wie oft hat Saul gegen Gott rebelliert? Wie frech hat er seine Gebote übertreten und gelogen und gestohlen und begehrt, was ihm nicht zusteht? Er, den Gott so hoch gesetzt hat als ein König über das Volk, wie sehr hat Saul Gott verachtet durch sein Handeln und Reden. Gott hat ihn sichtbar, spürbar bestraft als eine Konsequenz für seine Rebellion. Gott hat ihn seine Fähigkeiten und Tugenden genommen, hat ihn bloßgestellt und gezeigt, wie verloren er ohne Gott und seine Hilfe ist, wie schwach er ohne Gottes Kraft ist. Doch gleichzeitig gebraucht er nun David und seine musikalischen Fähigkeiten, um den geplagten Saul Linderung zu verschaffen. Ist das nicht erstaunlich? Vers 23, und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, dann nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Zumindest eine Zeit lang. Gott schenkt durch den Dienst von David eine zeitweise Erleichterung von den Plagen dieses selbstverschuldeten Fluchs. Jesus lehrt, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und dass er es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. David weiß, dass Saul verworfen ist von Gott und dennoch dient er ihm zum Guten. Er hilft ihm. Er steht ihm bei. Er spielt, sodass Saul es ein wenig besser geht. Er ein wenig Erleichterung hat. Dennoch sehen wir hier auch eine gewisse Tragödie. Die Diener Sauls, sie merken, wie sehr Saul geängstigt und geplagt ist. Und die Ärzte, sie untersuchen die Symptome, sie schauen auf Sauls Zustand und sie merken, das ist nicht einfach eine Depression. Das ist nicht einfach irgendwie eine Form der Melancholie. Nein, in diesem Fall ist es offensichtlich ein böser Geist, den Gott zu Sauls Strafe gesandt hat. Das ist eine bemerkenswerte Erkenntnis, oder? Diese Leute, sie erkennen, das, was Saul plagt, ist Gottes Gericht an ihn. Ist Gottes Strafe, ein Geist von Gott, der ihn plagt. Eine richtige Erkenntnis. Welcher Arzt würde heute noch so eine Diagnose stellen? Doch worin besteht ihr ganzer Lösungsansatz? Musik? Ablenkung? Zerstreuung der Gedanken? Ja, es half ein wenig. Es erleichterte ein wenig. Aber wenn die Diener schon die Ursache erkannt haben, warum schicken sie nicht einen Propheten, der Saul zur Buße ruft? Warum legen sie ihm nicht das Wort Gottes vor, damit er Frieden mit Gott gewinnt? Warum dringen sie nicht auf ihn ein, dass er umkehrt und zu Gott fleht? Das ist doch die Ursache für seine Not. Nein, ihr ganzer Rat ist genauso gottlos wie ihr König. Ein wenig erheiternde Musik und alles wird erträglicher. Ja, Musik hat eine besondere Kraft zur Entspannung. Zur Freude. Man kann mit Musik besser zur Ruhe kommen. Und ja, es ist ein Segen Gottes für diese Welt. Aber ein Gottloser findet keinen Frieden durch Musik. auch nicht, wenn sie so professionell ist wie in einigen hippen Gemeinden. Ein Gläubiger mag durch Musik an die großen Taten und die Vorsehung Gottes zur Freude erinnert werden und dadurch zur Ruhe kommen. Doch als Ablenkung und Zerstreuung aufgrund der Feindschaft zu Gott ist Musik eine tragische Medizin. Und so gibt es viele Ablenkungen in dieser Welt, die uns einfach nur dieses Leben ein bisschen erträglicher machen sollen, obwohl es ohne Gott verloren ist, hoffnungslos ist, eine Plage ist. Aber ja, Gott ist voller Güte und Barmherzigkeit. Er tut sogar dem verworfenen Saul noch Gutes durch die Hand Davids. Das darf uns daran erinnern, dass wir als Christen in dieser Welt Gutes tun sollten, auch denen, die Gott verleugnen. So sieht Gott es vor, dass auch durch dieses Zeugnis Gott in dieser Welt verherrlicht wird. In Gottes Vorsehung hat er so viel Geduld, selbst mit den Gottlosen, ihnen Gutes zu tun. Doch wir sollten uns bewusst sein, dass bei allem Guten, bei allem Erfolg, bei aller Freude, bei allem Gewinn, bei aller Erleichterung, bei aller Sicherheit, die Gott vielen Menschen in dieser Welt gewährt, es gibt kein Leben, kein Frieden, keine glückliche Zukunft für die, die nicht auf das Wort Gottes hören, auf den lebendigen Gott vertrauen, der in seiner Vorsehung nur einen einzigen Weg zur himmlischen Herrlichkeit und ewigen Segen bereitet hat. Glaube an Jesus Christus, bekenne deine Schuld, vertraue dich ihm an, er wird dich leiten nach Gottes Plan zum ewigen Heil. Das ist der einzige Weg zum Frieden. Aber Gott sagt auch keinen Frieden für den Gottlosen. Gott regiert, lenkt und erhält alle Dinge in seiner Vorsehung. Sehen wir nicht in diesem Abschnitt diesen Trost, diese Ermutigung, dass er fähig ist, zu lenken und zu leiten, zu stärken und zu helfen in seiner Gnade und Macht? Wollen wir ihn dafür preisen. Amen.